Liebe Leute, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er hat mit 14 Jahren seine erste Firma gegründet, diese mit 17 Jahren für einen Multimillionenbetrag verkauft und ist heute mit seiner neuen Firma Plutus Vorreiter in der Digitalisierungsbranche. Er ist der lebende Beweis dafür, dass es keine Rolle spielt, wie viele Jahre man am Leben ist, sondern es viel wichtiger ist, wie viele Jahre man gelebt hat. Hier ist die Geschichte eines jungen Mannes, der schon in sehr frühen Jahren beschlossen hat, das Leben zu leben, anstatt nur am Leben zu sein und dadurch Großartiges erreicht hat. Unser heutiger Gast ist niemand anderes als André Braun. Hört euch die heutige Folge bitte bis ganz zum Ende an, denn in seinem Schlusswort gibt uns André noch einen absolut goldwerten Appell, den jeder angehende und bereits tätige Unternehmer einfach verinnerlicht haben muss. Viel Spaß beim Hören.
Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Proaktiv-Podcast, der Podcast, wo wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Mein Name ist Florian Brusboy und gegenüber von mir sitzt
Friedemann.
Genau.
Und es ist nicht nur wir beide, genau.
Genau, es sitzt nicht nur Friedemann gegenüber von uns, sondern auch noch der liebe André Braun. Moin André, schön, dass du dabei bist.
Hi, freut mich dabei zu sein.
Moin André, sehr geil, dass das klappt. Ja, ich bin mega gespannt auf diese Folge und an alle, die André jetzt noch nicht kennen, wir haben hier wirklich einen richtig krassen Unternehmer bei uns in der Show sitzen. Und yo, willst du vielleicht einfach erstmal anfangen, ein bisschen zu erzählen, was du so machst, wie du so angefangen hast, was ist so dein Background?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ich bin André, bin jetzt vor kurzem 19 Jahre alt geworden, Gründer und Geschäftsführer der Plutus GmbH. Wir selber konzentrieren uns darauf, Digitalisierungsstrategien und Umsetzung, das heißt im Grunde genommen Softwareentwicklung, Prozessautomatisierung für Großkonzerne, für Mittelstandsunternehmen, vor allem für Mittelstandsunternehmen in Europa umzusetzen und haben uns auf die Fahne geschrieben, Europa zu digitalisieren. Ich komme ursprünglich aus dem Influencer-Marketing-Bereich, aus dem Werbung, also aus dem Marketing-Bereich, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Und habe das Ganze aber rund vor 1,5 Jahren verkauft und genau, bin aber schon seit ich ganz klein bin so ein bisschen unternehmerisch aktiv, hatte ein bisschen eine schwierige Kindheit, also bin im Heim aufgewachsen, in einer Pflegefamilie, das heißt, ich habe nicht so den klassischen Unternehmer-Background, genau, ich glaube, das ist mal ganz, ganz grob und kurz und kompakt umrissen, wer ich bin, was ich mache und genau.
Ja. Nicht nur kurz und kompakt, sondern auch ein bisschen bescheiden, damit unsere Zuschauer das ein bisschen einordnen können. Nenn mal vielleicht eine Range, oder eine Stellenzahl in der Höhe, in der du dein erstes Unternehmen verkauft hast und gern auch, wie viele Mitarbeiter du jetzt hast und was du jetzt für Umsätze fährt.
Genau, also erstmal was wichtig ist, der Exit war natürlich Gewinn bringt. Also das muss man immer mal sagen. Wir sind im Millionenbereich gewesen. Das war ganz gut. Wir waren damals rund 70 Leute und heute sind wir stark wachsend, werden dieses Jahr auch einen guten Umsatz abgeben, der auch im Millionenbereich unterwegs sein wird. Und unser erstes Geschäftsjahr haben wir jetzt ungefähr in Deutschland um die 15 Leute und im Ausland wesentlich mehr. Da sind dann praktisch unsere ganzen Entwickler und unsere Designer etc. Die sitzen alle im Balkan, in Serbien, in unseren Büros.
Stark. Und was wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr fokussieren können, ist, du hast ja wirklich sehr früh angefangen. Also du bist jetzt 19, hast jetzt schon die zweite Firma, die erste schon verkauft. Ja, mit wie vielen Jahren hast du angefangen und wie kam es dazu? Wie kommt man dazu als so junger Mann?
Ich habe geahnt, dass die Frage kommt, ehrlicherweise. Deswegen habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe versucht, ein bisschen zu rekonstruieren, wann ich angefangen habe. Also man sagt so mit 8 Jahren ungefähr, habe ich das erste Mal auf dem Flohmarkt tatsächlich verkauft. Also das heißt, ich bin von zu Hause ganz normal, wir kennen das alle, irgendwie Sachen eingepackt auf dem Flohmarkt. Und ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich das ganz gut kann, Leute irgendwie zu überzeugen. Und dann war wirklich um den Stand von mir, war immer so eine Menschen, Traube eigentlich gestanden. War immer ganz cool. Und ich hatte da wahnsinnig viel Spaß dran. Und ich bin dann immer wieder auf den Flohmarkt gegangen und irgendwann hatte ich keine Sachen mehr, die ich verkaufen kann, weil ich eben alles verkauft hatte, was ich halt irgendwie übrig hatte. Und dann bin ich infolgedessen zu Kick gefahren und Teddy und wie sie alle heißen und habe da die ganzen Restposten, die keiner haben wollte, für 10 Cent gekauft. Bei 2 Euro waren es 20 Sachen und habe die ausgepackt und die halt selber weiterverkauft. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe dann auch irgendwann meine eigenen Flohmärkte organisiert, würde ich es mal nennen. Also ich habe mich auf die Straße gestellt mit Freunden und habe Tische aufgebaut und das verkauft. Und irgendwann habe ich auch so mit meinen Freunden Verkaufsteams organisiert. Das heißt, nicht nur ich habe verkauft, sondern auch vor allem meine Freunde haben dann verkauft. Die hatten so Preislisten, da wussten sie, für so und so viel Euro können sie beispielsweise diesen Spielzeuglaster verkaufen. Und ich bin praktisch nur mit dem Fahrrad hin und her gefahren und habe denen dann praktisch neue Ware gebracht, die ich dann frisch von Kick eingekauft hatte. Wir waren sogar so professionell, dass wir mit Funkgeräten ausgestattet waren. Da gab es dann also für 30 Euro so Funkgeräte, die man bei Lidl kaufen konnte. Besten Funkgeräte, die es wirklich gab. Die haben Jahre gehalten und sau die krasse Reichweite. Ja, und so bin ich in das Business damals in Anführungszeichen gekommen und habe damals schon so ein bisschen mein gemerkt, dass ich gerne verkaufe und gerne Leute auch überzeuge.
Also stark. Das erste Franchise-Unternehmen mit 8 gegründet und dann das erste richtig gewinnbringende Unternehmen mit 14. Interessant. Ja, aber wenn man so früh anfängt, es ist ja jetzt in Deutschland so, dass Unternehmertum zumindest in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt den beliebtesten Ruf hatte. Das erleben Leute, die 25 sind, das erleben Leute, die 30 sind, aber ich denke mal bei Leuten, die 8 sind oder die 14 sind, ist das nochmal etwas extremer. Wie hat dein Umfeld damals auf deine unternehmerischen Tendenzen reagiert?
Ja gut, als ich 8 war, würde ich das noch keine unternehmerischen Tendenzen ehrlicherweise nennen. Das war wahrscheinlich ein bisschen Kindergarten, wo man halt auch Geld verdient hat. Aber vielleicht, ich glaube, das kann man tatsächlich gut projizieren, wo ich 14 war. Weil als ich habe ja dann zwischenzeitlich auch gezaubert und damit Geld verdient und Hochzeitsfilme gemacht, als ich 12 war und damit Geld verdient und so. Das ist dann, man wird dann natürlich nicht so ganz ernst genommen, ehrlicherweise. Und mit 14 habe ich dann ja gegründet, also Five Media, und es war dann eben so, dass wir relativ schnell akzeptiert wurden, weil wir einfach ein sehr einzigartiges Produkt hatten für den Influencer, vor allem für den Mikro-Influencer, muss man fairerweise sagen, also wir waren sehr auf Mikro-Influencer spezialisiert, weil wir eben ein interessantes Package hatten, was es so für diese Mikroinfluencer auf dem Markt auch noch nicht gab. Und von daher wurden wir relativ schnell akzeptiert. Es war am Anfang schwierig, sich bei den großen, weißen, alten Männern in Anführungszeichen durchzusetzen. Das ist es heute Gott sei Dank nicht mehr. Und ich glaube, das gehört zu jedem Unternehmer dazu, der frisch, also das wird auch einen 20-Jährigen erwischen, der frisch im Unternehmertum ist. Ich glaube, es geht ehrlicherweise gar nicht so sehr ums Alter. Ich glaube, das ist eine Sache, die wenn man was erreicht hat und einen nachweislichen Track Record hat, also ob das jetzt ein Exit ist oder ob das irgendwie ein erfolgreich platziertes Produkt ist, dann ist das Alter eigentlich relativ egal und vor allem kommt es dann auch aufs Netzwerk an. Und was ich an der Stelle sagen kann, vielleicht auch als Tipp, man sollte sich nicht größer machen, als man ist. Also das ist eine Sache, die ich auch immer insbesondere mitbekomme, wenn ich mit irgendwelchen Jungunternehmern spreche, die dann mir erzählen wollen, dass sie die größten Motherfucker auf dem Markt sind. Es bringt dir nichts. Also ich weiß, du bist vielleicht, also du fühlst dich krass und du bist auch in deinem Umfeld krass, aber gesehen auf die Unternehmerlandschaft bin auch ich nicht krass, sondern das ist halt, also das ist eine Sache, wo es gibt immer Menschen, die sind viel besser als man und auf die sollte man schauen und sollte vor allem zu den Menschen, mit denen man Kontakt hat, also die man eigentlich beeindrucken möchte, weil das sind ja Vorbilder etc., zu denen sollte man besonders ehrlich sein und denen vielleicht sagen, wo man wirklich steht, weil dann werden sie dich wesentlich schneller und ehrlicher akzeptieren, als wenn du einfach sagst, wie krass du bist.
Stark. Wow, also wir sind hier direkt schon bei den absolut krassen Insights gelandet. Lass uns nochmal ganz kurz chronologisch das nochmal entheddern. Du bist dann von Flohmarkt zu Zauberei gekommen, dann mit 14 dein erstes Influencer-Marketing-Business gründen. Wie genau war da die Transition? Wie bist du dazu gekommen? Erstmal auf die Idee und
ein bisschen genau, schwierig nachvollziehbar natürlich. Also im Grundsatz habe ich eigentlich immer viele Interessen gehabt und ich habe immer versucht, diese Interessen zu monetarisieren. Also zu schauen, dass ich wirklich damit, wo ich wirklich Bock drauf habe, Geld verdiene. Das war mal das Zaubern, das war mal das Filmen, das war mal YouTube. Und ich habe auch mal YouTube gemacht und habe damals chinesische Firmen angeschrieben, ob die mir, meistens war es Kamera-Equipment und irgendwelche Technik-Gadgets von Hama, hatte ich mal so eine coole Musikbox bekommen. ob ich die reviewen kann. Dann habe ich die reviewed praktisch, habe die for free zur Verfügung gestellt bekommen, habe sie dann verkauft. Also das heißt, ich habe nicht mit dem Video an sich Geld verdient, sondern dann eben mit dem Verkauf der Produkte. War ein bisschen mühselig, aber so habe ich dann eben auch ein bisschen Geld verdient. Und so bin ich in diese ganze Influencer-Marketing-Schiene reingekommen. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einem YouTube-Netzwerk. Entschuldigung. Fand, dass man das deutlich besser machen kann. Und und habe mich dann selbstständig gemacht und bin so dann praktisch in das Business Influencer-Marketing und YouTube-Management und so reingekommen.
Krass. Und wie genau gründet man mit 14 Jahren eine Firma? Das ist vielleicht auch nochmal so der rein technische Aspekt, ne? Weil ich glaube, das ist vielleicht bei vielen auch noch so ein Glaubenssatz, dass man irgendwie denkt, ja, damit ich gründen kann, muss ich erstmal volljährig sein, vielleicht muss ich auch erstmal irgendwie Erfahrungen haben, irgendwas gelernt haben und so weiter und so fort. Du warst 14, du hattest einfach Bock, du warst voller Leidenschaft und hast dann auch eine ganz offizielle Sache draus gemacht. Wie funktioniert denn das konkret?
Also es gibt in Deutschland die Möglichkeit, das selbstständige Führen eines Erwerbsgeschäfts unter 18 Jahren. Also das ist ein Genehmigungsverfahren, das durch die Amtsgerichte durchgeführt wird, durchs Familiengericht. Das heißt, man muss ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das besteht in der Regel, es variiert zwischen Bundesland und Stadt und Richter und Rechtspfleger. Einen Antrag stellen erstmal, der ist relativ kurz, nur 3 Zeilen, ne, dass man das eben haben möchte. Und dann muss man nachreichen, eine Stellungnahme von sich selber, eine Stellungnahme der Eltern, eine Stellungnahme der Schule, am besten noch ein Businessplan, und da muss der Businessplan eine Rentabilitätsbestätigung meistens der IHKs durchlaufen. Das habe ich alles gemacht, ehrlicherweise mehr durchgewuselt als tatsächlich fundiert, weil damals gab es einfach keine vergleichbaren Unternehmer, die so jung gegründet haben. Zumindest war das damals nicht so publik. Heute ist das wesentlich mehr geworden. Also wir haben viele, viele junge Gründer heutzutage. Da ist es ein bisschen einfacher heute sogar. Also wenn ich google U18 gründen, dann kommen ja schon ganz viele Vorlagen und die einfach nutzen. Und so habe ich das dann eben gemacht, habe dann auch irgendwie einen Businessplan von einem Kumpel genommen, den ein bisschen umgeschrieben und so eingereicht. Und nach 2 Monaten hatte ich dann ungefähr die Genehmigung.
Krass, sehr gut. Und hast du dann tatsächlich, darüber hatten wir ja auch geredet, als wir uns kennengelernt haben, in Deutschland gegründet oder irgendwas gab es da noch, das habe ich noch im Hinterkopf.
Ja, genau, irgendwas gab es da noch. Also es ist natürlich ein bisschen kompliziert. Also wir haben dadurch, dass wir mit Five in relativ absehbarer Zeit relativ große Umsätze, vor allem Umsätze, gar nicht Gewinne, sondern Umsätze schreiben würden, einen Außenumsatz, der relativ groß ist, wollten wir damit nicht unbedingt ein Einzelunternehmen gründen. Oder ich wollte vor allem kein Einzelunternehmen gründen, sondern ich wollte eben eine Absicherung haben. Das Paradoxe ist, in Deutschland kann ich zwar ein Einzelunternehmen gründen, U18, aber keine GmbH. Also ich kann nicht Geschäftsführer einer GmbH sein, was natürlich ein bisschen doof ist eigentlich, weil natürlich ist die GmbH die deutlich abgesicherte Variante des Unternehmertums. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich möchte eine Kapitalgesellschaft gründen, also eine Gesellschaft, in der ich auch abgesichert bin und nur bis zu einem bestimmten Betrag haftbar bin, und habe dann eben die LTD in Irland gegründet. Und und bin so praktisch dann mit einer Zweigniederlassung etc. ist ja so ein bisschen rumgefuchtelt, dann eben in Deutschland aktiv geworden, aber mit dem Sitz in Irland.
Also du hast eine irländische LTD gegründet, welche dann in Deutschland operiert hat.
Absolut richtig, genau. Einfach aus Grund der Haftungssicherheit, ne? Also wenn man jetzt ein 15-Jähriger ein paar hunderttausend Euro miese macht, ist das nicht immer ganz so cool.
Ja, das stimmt. Aber das absolut. Ist erstaunlich. Also mit 14 sich in diese ganze Thematik reinarbeiten zu können und das alles zu überblicken und auch zu verstehen und auch was das für steuerliche Implikationen hat, das ist schon erstaunlich, finde ich. Und das führt mich dann zur Frage: Wie lernst du? Also wie hast du dir das alles beigebracht? Hattest du Berater? Hast du dir das selber beigebracht? Wie sieht es da aus?
Also natürlich ist die Frage, wo kommt das Knowledge her? Durchaus gerechtfertigte. Ich kann sie nur tatsächlich so nicht beantworten. Also ich glaube, es ist viel damals ausprobieren, learning by doing gewesen und verdammt viele Fehler gemacht. Also ich glaube, was für Fehler ich damals alles gemacht habe, kann man heute gar nicht mehr aufzählen. Das waren wahrscheinlich Hunderte und auch wahrscheinlich ein paar schwerwiegende tatsächlich. Aber ich habe es irgendwie geschafft, mich irgendwie durchzuschlängeln durch die ganze Steuerkonstrukte etc. Natürlich habe ich viel gegoogelt, viel YouTube-Videos geschaut, ich hatte eine Steuerberaterin, aber ich hatte nie einen Mentor oder so. Ich glaube, auch das ist heute einfacher. Heute gibt es Initiativen wie Startup-Teams, die gab es meiner Meinung nach damals auch schon, wenn auch nicht so ausgeprägt. Das heißt, also an die kann man sich beispielsweise wenden bei solchen Thematiken. Ich selber bringe mir heute Knowledge bei, indem ich mit vielen intelligenten Menschen spreche, mit meinem Netzwerk, was ich aufgebaut habe, mit hochrangigen Unternehmern, wo ich mir einfach Tipps einhole, wo ich beispielsweise auch, wenn mein Steuerberater mir was empfiehlt, das auch nochmal gegenchecke, ob das Sinn macht, was die für Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, heute lerne ich tatsächlich über Netzwerk und bin auch unfassbar dankbar dafür, dass ich mich mit so vielen intelligenten Menschen umgeben darf und von denen lernen darf. Beispielsweise das Thema eben, wie funktioniert ein IPO, also ein Börsengang, was ist da wichtig, an welche Investoren gehe ich. Ich meine, ja gut, Fremdkapital ist das teuerste Geld, was man irgendwie entgegennehmen kann. Ab wann macht es Sinn, das sich ins Unternehmen zu holen? Macht es überhaupt Sinn? Ist ein organisches Wachstum das Beste? Also das sind solche Themen, mit denen ich mich gerade befasse, weil jetzt natürlich auch bei Pluto und bei allem, was um Plutus drumherum entsteht, dass Fragen sind, mit denen wir uns einfach in den nächsten Jahren fundiert und ausführlich beschäftigen müssen.
Ja, okay. Und vielleicht können wir dann auch jetzt gerade direkt den Bogen einmal spannen und quasi den Haken an deine Anfänge setzen, die ja, ich sag mal, eigentlich könnte man daraus schon allein eine ganze Podcast-Folge machen und noch viel mehr. Super, super spannend. Ich bin mir sicher, dass du selber aber auch gerne erzählen möchtest, was du jetzt gerade eben entsprechend machst und wie es jetzt aktuell bei dir aussieht, was du mit Plutus vorhast. Und genau, vielleicht erzählst du ja einfach mal so ein bisschen von deiner Vision dahinter, Europa zu digitalisieren.
Also wir können gerne auch noch 5 Stunden über das Thema Jungunternehmertum sprechen. Ich glaube, darüber kann man nie viel genug und also da gibt es so viel zu erzählen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das machen und dass wir vor allem junge Menschen fürs Gründen begeistern. Schläft unsere Bildungspolitik ja leider enorm. Aber vielleicht kurz zu Plutus, vor allem wenn wir hiervon sprechen, muss ich sagen, das ist ein Wir, nicht ein Ich, weil ich habe auch noch einen Co-Founder, der genauso an Plutus beteiligt ist wie ich, das ist der Marco, der ist 16 Jahre alt, ist wieder mein Co-Founder, wir haben das zusammen gegründet, Plutus jetzt vor ungefähr einem Jahr, also noch nicht mal, wir sind noch nicht mal ein Jahr, glaube ich, eingetragen jetzt und haben uns damals eben zur Vision gemacht, Europa zu digitalisieren. Das ist ein riesen Wort und ein Riesenspiel, also ein Riesenspielraum. Was versteht man darunter? Wir selber sagen, wir wollen in 5 Jahren der führende Anbieter für Startups und Mittelstandsunternehmen im Bereich digitaler Prozesse sein. Das heißt beispielsweise, wenn die Startups von morgen eine Finanzierungsrunde gehabt haben, wir arbeiten dafür mit einigen VCs auch zusammen, und die sagen irgendwie, yo, wir brauchen jetzt eine App. Also jetzt mal angenommen, Gorillas vor 2 Jahren sagt, wir brauchen eine App. Dann sagen wir, alles klar, wir bauen euch die App. Und wir begleiten euch sogar bis zur Markteinführung, wobei das dann auch oft schon die VCs machen. Aber einfach so ein bisschen Hand in Hand. Das heißt, wir begleiten die tatsächlich bei der Einführung komplett neuer digitaler Prozesse. Das ist das eine, also disruptive Apps und Startups. Und auf der anderen Seite ist unsere zweite Zielgruppe eben Mittelstandsunternehmen, die schon ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, was aber sehr auf alten Methoden und Medien basiert. Das heißt zum Beispiel, Verträge werden nur per Papier unterschrieben. Es gibt keine Cloud-Infrastruktur, keine Kommunikationswege intern. Beispielsweise das Thema Warenwirtschaft wird in Excel-Tabellen geführt etc. oder Bestellbestätigung kommt per Fax rein. Dann gehen wir dahin und bauen praktisch einmal ein komplett neues digitales Unternehmen, was zwar das alte Unternehmen bleibt, aber vom Kern her komplett saniert wird. Das heißt, man kann sich das vorstellen, das Haus bleibt stehen, aber die Grundeinrichtungen schmeißen wir einmal komplett raus, schmeißen die weg und bauen sie neu. Und dann gibt es am Ende auch noch eine neue Fassade, nämlich eine neue Webseite oder eine neue Außenpräsenz. Aber das Kern, also das Haus an sich bleibt stehen, aber wir renovieren das einmal komplett. Und das ist das, was Plutus tut. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir tatsächlich damit was verändern können, weil Deutschland, vor allem auch generell Europa, eigentlich lebt von den Mittelstandsunternehmen. Und das sind die Unternehmen, die eben Hilfe bei dem Thema Digitalisierung brauchen. Und da kommen wir dann eben ins Spiel.
Das heißt, du arbeitest gleichzeitig mit Startups zusammen und auch mit Mittelstandsunternehmen.
Genau, also wir arbeiten mit beiden Parteien. Also wir haben sowohl Mitarbeiter, die auf das Thema Startup spezialisiert sind, die haben ein ganz anderes agiles Arbeitsmanagement als die Mittelstandsunternehmen. Das ist sogar fast so ähnlich wie unseres. Wir sind ja auch noch ein Startup und auf der anderen Seite aber eben dann die Kommunikation mit den großen, schweren Schiffen. Ich sage mal, das ist ein bisschen wie so eine AIDA, die versucht, auf den Main zu wenden oder auf den Rhein. Das funktioniert halt einfach schwierig. Deswegen schauen wir dann immer, welche Mitarbeiter passen dann auch zu welchem Unternehmen. Aber wir begleiten im Grundsatz beide und auch vor allem, das muss man auch mal sagen, Mittelstandsunternehmen sind oft innovativ, sie wissen nur nicht, wie sie es umsetzen sollen. Und die wollen innovativ sein, aber oftmals fehlt ihnen eben der Ansprechpartner. Und ganz ehrlich, kann man den ja auch nicht übel nehmen bei den jetzigen Anbietern, die es auf dem Markt gibt. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gibt große Systemberatungshäuser und Softwareunternehmen. Und mit denen macht dann Digitalisierung auch nicht so wirklich Spaß. Ich habe das Gefühl, bei uns macht's Spaß. Bei uns ist es wirklich eine coole Sache. Wir haben jetzt am 8.10. die Plutus Innovation Night, wo wir einfach alle unsere Kunden, unsere Startups, unsere Mittelstandsunternehmen, aber auch die Politik, mit der wir sehr eng verbunden sind, alle hier in den Omniturm einladen. Wir haben einen schönen gemeinsamen Abend mit tollen Speakern auch, die man kennt. Und da wird einfach genetzwerkt. Wir bringen also auch unsere Kunden, wir nennen sie gar nicht Kunden, sondern Partner, wirklich zusammen und schaffen da auch Synergieeffekte, weil ich glaube, wir sind keine Agentur oder so, sondern wir sind tatsächlich einfach ein Partner von denen. Wir sind nicht deren Dienstleister, sondern wir sind wirklich Partner und teilweise auch, glaube ich, teilweise sogar Freunde mit, also unsere Partnership-Manager mit den Geschäftsführern und den zuständigen Mitarbeitern vor Ort im Unternehmen.
Spannend. André, was motiviert dich? Also wie kommt es dazu, dass du in so jungen Jahren so einen Drive hast und so groß denkst, wie du es tust?
Also ich glaube, zumal ist es natürlich die Überzeugung, dass Europa ein sehr, sehr toller Wirtschaftsstandort ist und ein sehr, sehr, ich möchte fast sagen, ein Land eigentlich. Ich sehe Europa als Gemeinschaft. Ich sehe nicht Deutschland separiert, sondern ich glaube, wir müssen Europa denken, wenn wir eben sagen, wir wollen mit USA, China etc. gleichstehen oder teilweise auch besser sein, Vorreiter sein, mit denen in Harmonie und Synergie leben, dann müssen wir darüber sprechen, dass wir Europa sind, nicht Deutschland. Und ich finde, dass wir in Europa eben sehr hinterherhängen bei dem Thema Digitalisierung, wobei es eigentlich ziemlich einfach ist und von uns allen das Leben schöner macht, wenn wir Digitalisierung eben in unser Leben integrieren und eben auch eintreten lassen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Grundmotivation. Ich glaube, aber auch die Grundmotivation des gesamten Teams. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Grundmotivation von Marco und von mir, zu sagen, wir wollen hier wirklich auch erfolgreiche Unternehmer sein. Also wir wollen auch was erreicht haben im Leben. Das kommt ja auch dazu. Also das ist natürlich zweigleisig. Das ist ein bisschen der egoistische Grund zu sagen, okay, ich will hier wirklich ein erfolgreiches Unternehmen hinstellen und ich will auf der anderen Seite natürlich auch ein tolles Leben haben. Wir machen das ja jetzt hier nicht nur aus Spaß und Freude, sondern wir machen das vor allem auch deswegen, weil wir eben ein gutes Leben haben wollen. Das ist natürlich auch ein Grund, der mitschwingt. Der primäre Grund ist natürlich, Europa zu digitalisieren. Das ist einfach unsere Vision und vor allem auch, was mich motiviert, sind unsere Mitarbeiter, die hier jeden Tag voller Energie, voller Freude ins Office kommen, die hier Bock haben, was zu verändern. Wir sind keine eingeschlafene Truppe, sondern wir sind ein super motivierter, dynamischer Haufen an Mitarbeitern, an Kollegen, an einem super starken Team und vor allem auch die Zukunftsvision, also wo es in Zukunft mit Plutus und allen anderen Thematiken, die rund um Plutus noch kommen, hingeht.
Schön, sehr schön. Also ein Thema, was bei uns auch eigentlich laufend relevant ist und eigentlich bei allen Unternehmern laufend relevant, ist ja auch gerade, wie kriege ich es denn eigentlich auch hin, wirklich die richtigen Menschen anzuziehen? Ne? Das sind ja einmal deine Partner, deine Kunden, deine Mitarbeiter, die Investoren, generell alle Menschen, mit denen du Kontakt hast. Du möchtest ja im Idealfall wirklich die richtigen Menschen, die einfach dir in deiner Zielerreichung da auf deiner Seite im selben Boot sitzen, die möchtest du anziehen. Und gerade das Thema Mitarbeiter, Unternehmenskultur, was ist da deine Philosophie dahinter? Wie baust du ein richtig krasses A-Player-Team auf mit super geiler Energie, wo man sich gegenseitig motiviert und wo man einfach das Gefühl hat, ey, wir reißen hier richtig was?
Also zunächst muss man, glaube ich, ein bisschen die hierarchischen Strukturen, die in Unternehmen üblich sind, ein bisschen aufbrechen. Also es muss eine Hierarchie geben, die ist bei uns auch klar. Marc und ich sind CEO, darunter gibt es einen COO und darunter gibt es ins Management und dann kommen die Mitarbeiter. So ist ja die Hierarchie. Die Frage ist aber, wie arbeiten diese hierarchischen Strukturen zusammen? Also es ist immer eine Frage der Kommunikation. Ich sage immer, das Zahnrad eines funktionierenden Unternehmens ist die Kommunikation. Es ist egal, ob extern oder intern, es kommt schon drauf an, ob ich einem Mitarbeiter bitte sage, ob ich eine absolute Aussage mache oder ob ich eine Aussage mache, die dem Mitarbeiter zumindest das Gefühl gibt, er könnte da mitbestimmen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, wir treffen uns morgen um 8 Uhr und produzieren das Video, sondern ey, yo, Jungs, ich habe den Videografen für morgen 8 Uhr bestellt, passt das allen? So, das heißt einfach eigentlich schon, ich habe den schon bestellt, das heißt so wirklich ausreden könnt ihr euch nicht mehr, aber wenn doch was ist, dann sagt Bescheid. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir in der Geschäftsführung sehr darauf achten, dass es sich im gesamten Unternehmen etabliert. Zugegebenermaßen sehr schwierig. Also passiert auch mir, passiert dem Marco, passiert dem Abinash oft, also bei uns in der Führung, dass wir trotzdem absolute Aussagen treffen. Was auch mal vorkommen kann, aber es ist eben gesamtheitlich schon so, dass man eben beispielsweise da eher kommunikativ arbeitet. Wir beziehen die Mitarbeiter in Prozesse ein. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, ob wir unser Geschäftsmodell transformieren, besprechen wir natürlich das immer erst in der Geschäftsführung, aber gehen dann vor allem relativ schnell eben auch zu unseren Kollegen und sagen, ey, passt auf, das ist unsere Idee. Was haltet denn ihr davon? Können wir das machen? Weil die Sache ist, ein Unternehmen funktioniert immer nur in der Gesamtheit. Ich kann nicht irgendwie nur die Führungsetage haben, die Idee total geil findet und steil geht, aber die Mitarbeiter, die unten sind, die kommen nicht nach. Weil wenn das passiert, dann entsteht so ein bisschen so eine Schere und du hast die unmotivierten Mitarbeiter, die sich gerade so ein bisschen verarscht fühlen, weil sie aus der Situation außen vor gelassen werden und jetzt genau das tun müssen, was du sagst und die Geschäftsführung. Und wenn du den Leuten eben von Anfang an kommunizierst, ey, ihr könnt da mitbestimmen, dann ist das was ganz anderes. Die brauchen eine klare Führung. Die brauchen, okay, das, du musst denen schon sagen, wo sie hinlaufen sollen. Ja, die sollen nicht irgendwie irgendwas machen, sondern die sollen eine Leitlinie, eine Mission, eine Vision erfüllen, Unternehmensziele. Aber es gilt eben, diese Unternehmensziele gemeinsam zu definieren. Vielleicht auch schon ein bisschen Vorarbeit. Die müssen jetzt nicht in jede Entscheidung mit einbezogen werden. Aber in grundlegende Entscheidungen müssen die schon einbezogen werden. Das ist zumindest unsere Meinung. Und vor allem auch frühzeitig benachrichtigt werden. Und ich glaube, das in Kombination eben mit einem guten oder fairen Gehalt und vielleicht auch Benefits. Also bei uns ist es zum Beispiel also wir haben Poolfahrzeuge beispielsweise. Bei uns gibt es Fahrräder, E-Bikes, VanMoof beispielsweise. Wir haben MacBooks und so. Sind dann diese kleinen Benefits. Aber auch das zeigt eben Wertschätzung am Ende des Tages. Und ich glaube, in der Gesamtheit ist genau das Wichtige. Also die Kommunikation, die Wertschätzung zum Mitarbeiter und zum Partner.
Okay, die Mitarbeiter sind ja die eine Dimension. Die andere Dimension ist der Co-Founder. Und jetzt ist es so, dass Friedemann und ich, wir haben ja zusammen gegründet. Und tatsächlich erreichen mich ab und zu mal Fragen, Florian, soll ich mein Unternehmen alleine gründen oder soll ich es mit einem Partner gründen? Und ich selber kann da nur meine gebiased Einschätzung geben, weil ich habe es halt bis jetzt nur zusammen gegründet. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja beides erlebt. Und da fände ich es jetzt sehr spannend, einmal zu hören, wie du die Fragestellung siehst.
Also, es kommt immer auf den Persönlichkeitstypen an. Der eine will alleine gründen, der eine kann nur alleine gründen. Es gibt ein sehr schönes Persönlichkeitsmodell von Tobias Beck. Das ist sehr, sehr runtergebrochen. Da gibt es den Hai, den Delfin, den Wal und die Eule. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, was du bist. Ich glaube, in uns allen steckt irgendwie ein Hai. So, ne, der Unternehmer und so weiter. Und dann kommt es aber darauf an, wie sehr high du bist. Also wenn du sehr, sehr high bist, das hört sich auch ein bisschen falsch an, also wenn du sehr egoistisch bist und so weiter, dann musst du schauen, ob du mit einem Co-Founder überhaupt klarkommst. Weil es ist natürlich klar, also beispielsweise bei Marco und mir, um das von einem Preisbeispiel festzumachen, wir sind beide sehr extrovertierte Menschen und wir stehen beide sehr, sehr gerne in der Öffentlichkeit. Damit haben wir überhaupt kein Problem, das machen wir gerne. Also ich bin jemand, ich rede gerne, ich gehe gerne in einen Podcast, ich gehe gerne auf eine Bühne. So, und dann gibt's aber auch, und das ist grundsätzlich erstmal eine schwierige Aufstellung, weil wenn zwei dastehen wollen, dann muss man entweder immer als Team agieren oder einer fällt immer so ein bisschen hinten runter. Weil wenn beide ihr eigenes Ding machen, dann kann es passieren, dass man sich so ein bisschen auseinanderentwickelt. Und das soll eigentlich nicht passieren, sondern dann sollte man eher gesamt auftreten. Was Marco und ich auch lange Zeit gemacht haben. Jetzt ist es gerade so, dass wir in so einer Phase sind, wo ich die Öffentlichkeitsarbeit mache, weil er gerade viel mit dem Teamaufbau beschäftigt ist und mein Aufgabenfeld vor allem Sales und Marketing ist. Und jetzt ist es aber gerade so, dass wir eben auch wieder vermehrt zusammen auftreten. Und dann gibt es aber das andere Optimum. Das ist nämlich, ich habe irgendwie einen extrovertierten und ich habe eher einen introvertierten Gründer. Das heißt, der eine will in der Öffentlichkeit stehen, der andere nicht, als Beispiel. Das ist natürlich die absolute Pole Position. Das ist genau das, wenn man sowas merkt, dann sollte man sofort gründen, wenn es auch irgendwie anders passt. Weil ich denke, da ergänzt man sich sehr gut. Grundsätzlich darf man natürlich nicht vergessen, wenn man zu zweit gründet, hat man die Hälfte der Arbeit im Idealfall. Natürlich auch die Hälfte des Shares, das ist klar. Aber man kommt einfach wesentlich schneller voran. Also ich bin immer ein Fan von einem Gründungsteam. Teamwork makes the dream work, sagt man ja immer so schön. Und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich zutreffend, wenn es eben auf die eigene Persönlichkeit passt. Also muss jeder für sich selber bewerten. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Cool. Sehr, sehr spannende Sichtweise. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, was kann wirklich unser Zuhörer jetzt von dir mitnehmen für seine eigene Gründerkarriere? Und zwar, der Punkt ist, nicht jeder ist, sage ich mal, so ein Überflieger wie du mit 14 schon das erste Unternehmen.
Also ich jetzt nicht Überflieger, denn ehrlicherweise.
Ich kann mir vorstellen, dass das schon den einen oder anderen so ein bisschen einschüchtern könnte.
Ich war auf
wo man
der
denkt so, wow, muss ich jetzt quasi so wie André schon mit 14 da voll drin sein und die erste Firma verkauft? Oder kann ich auch als jemand, der jetzt einen ganz normalen Werdegang hatte, ganz normal Abitur gemacht, ganz normal vielleicht auch irgendwas, irgendwie BWL studiert oder so, kann ich da auch noch irgendwie auf die Bahn aufspringen oder ist der Zug für mich abgefahren?
Ich würde da ganz kurz, genau, also ganz kurz, um da einzusteigen. Also Überflieger würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil ich war auf der Hauptschule. Also ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht und habe dann meine Kindergartenausbildung gemacht, um da meinen Realschulabschluss nachzuholen. Also das war meine schulische Laufbahn. So viel zum Thema, wie sehr sagt Schule was über den Persönlichkeitstypen und über die Leistungsfähigkeit einer Person aus, nämlich gar nichts. Ich glaube, dass es nie zu spät ist zu gründen und es soll auf gar keinen Fall jemanden einschüchtern. Das ist natürlich jetzt ein Weg gewesen, der für mich ideal war, weil, also ich bin im Heim gewesen, ich bin in der Pflegefamilie gewesen, ich hatte Zeit, ich war auf der Hauptschule, ich hatte nichts zu tun, das war jetzt nicht sonderlich schwer auf der Schule. Aber natürlich kann es auch von Vorteil sein, später zu gründen. Wenn man vielleicht, wenn ich später gegründet hätte, hätte ich einfach viel mehr gespart an Fehlern und so weiter. Also es gibt nie den idealen Zeitpunkt zum Gründen. Also das gibt's nicht. Man kann immer gründen und man sollte immer gründen. Es ist auf jeden Fall, es sollte nicht einschüchtern. Es ist ein Werdegang, aber es gibt genauso Leute, sieh mal Jeff Bezos, die Elon Musk, die eben nicht mit 14 gegründet haben, sondern wesentlich später und trotzdem saumäßig erfolgreich gewesen sind. Mir fällt gerade gar kein super erfolgreicher Mensch ein, der mit 14 gegründet hat, ehrlicherweise. Also das ist, glaube ich, natürlich, also man kann es als Vorteil sehen, wenn es klappt, es kann auch nach hinten losgehen, aber es gibt nie einen schlechten Zeitpunkt zu gründen eigentlich. Es gibt immer einen guten Zeitpunkt. Also man kann eigentlich, also ja, was
super,
soll ich dazu sagen?
Genial.
Gründet also ich glaub, einfach immer.
Wenn man eine Message hier raus mitnehmen kann, dann auf jeden Fall das. Nicht lang warten, einfach,
das ist
einfach
so.
Anfangen.
Das ist tatsächlich ja. So, ja.
Cool.
Es gibt ja das Konzept von Work-Life-Balance. Wie sieht das bei dir aus?
Yeah.
Also wie tarierst du zwischen Arbeit und Freizeit?
Ich habe keine Work-Life-Balance. Ich habe ehrlicherweise eine Life-Life-Balance. Weil ich sage nämlich, also mein Job ist so kreativ und so breit, dass ich gar nicht definieren kann zwischen Arbeit und Freizeit. Natürlich kann man das abstecken, indem man zum Beispiel bei der Family ist. Das ist ganz klar keine Arbeit. Aber kleines Beispiel, wir waren in Luisenlund. Das ist ein Elite-Internat bei Flensburg oben, im ganzen Norden. Da bauen wir jetzt die digitalste Schule Europas. So, und da waren wir vier Tage da, also wir waren zu viert vor Ort mit einem kleinen Teil vom Team und haben uns das eben angeguckt, haben es analysiert und dann haben wir abends zusammengesessen mit Gleichaltrigen, die auch 18, 19 waren, abends am Steg und haben irgendwie ein Bier zusammengetrunken. Jetzt die Frage, ist das Arbeit oder ist das irgendwie, oder ist das Freizeit? Also ich finde, teilweise kann man sowas schwer trennen, weil für mich war es in dem Moment, hat sich nicht wie Arbeit angefühlt, aber auch das fühlt sich gerade nicht wie Arbeit an. Ich glaube, das ganz strikt zu trennen ist schwierig. Ich bin ein großer Fan davon, einen Ausgleich zu haben. Also man braucht irgendwas, was man neben dem Arbeiten macht, was wirklich nichts mit dem Arbeiten zu tun hat, aber das in Work-Life-Balance, das finde ich schwierig. Bei mir ist es eben, wie gesagt, eine Life-Life-Balance und mein Tag dreht sich um die Arbeit, weil es eben mein Projekt ist, mein Herzensthema und auch irgendwie meine Lebensaufgabe, das aufzubauen.
Sehr schön. Ja, ich glaube, Florian und ich, wir wissen ganz genau, wovon du redest. Man kann es einfach nicht so unterteilen. Und
das weiß jeder Gründer, glaube ich.
Ja. Ja, und ich glaube, ja, absolut. Da kann auf jeden Fall, können viele Gründer was mit anfangen. Genau, wenn man jetzt, sage ich mal, den Beschluss gefasst hat, hey, ich habe jetzt richtig Bock, ich bin motiviert, ich möchte irgendwas verändern, ich möchte die Probleme unserer Zeit in Angriff nehmen. Was würdest du sagen, was sind die Baustellen heute, wo man die neue Generation an Gründer drauf loslassen sollte? Oder woher weiß ich auch, hey, das ist jetzt genau das Problem, mit dem ich mich beschäftigen möchte?
Also du sprichst ja gerade von einem Problem, was ja assoziiert, dass ich ein Gründer, wenn ich was gründe, muss ich ein Problem der Gesellschaft lösen. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen so, aber nicht immer. Man muss sich halt man muss, also es gibt nicht die eine Geschäftsidee oder die eine Branche, die jetzt gerade funktioniert. Wir sind, oder die immer funktioniert. Wir sind jetzt gerade nach Corona, Digitalbranche ist sehr aufstrebend, irgendwie checkt gerade jeder Digitalisierung, Tech ist interessant. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, wo man reingehen kann. Aber ich glaube, und das ist, da sind wir wieder beim Thema, dass nur davon abhängig zu machen, was gerade läuft, ist falsch, sondern vor allem, das habe ich vorhin am Anfang gesagt, schau an, was dir Spaß macht. Also wenn das Thema, mir hat das Thema Digitalisierung immer Spaß gemacht, ich fand es immer spannend. Und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich das jetzt monetarisieren? Also wenn du dir jetzt ein Feld aussuchst, was gerade businesstechnisch gut funktioniert, aber du das an sich nicht spannend findest oder nur so mäßig spannend findest, dann wirst du immer einen unfairen Nachteil haben. Weil die Leute, die genau das machen, worauf sie Bock haben, die können es 20 Stunden am Tag machen. Und die können es auch, wenn es mal doof ist, 24 Stunden am Tag machen, dann schlafen sie halt mal 10 Stunden. Aber die können das so lange machen, bis sie umfallen. Du nicht, weil du hast da einfach keinen Bock drauf. Also du gehst irgendwann psychisch kaputt, wenn du was machst, was dir nicht 100% gefällt. Und ich glaube, das sollte man schauen, was macht mir Spaß und ist vielleicht gerade auch im Trend oder was ist gerade modern, was kann ich gerade verkaufen und mich dann dementsprechend an die Situation anpassen und das dann eben auch monetarisieren.
Ja, ich denke, was Mega. Macht mir Spaß und deine vorhin angesprochene Life-Life-Balance ist, glaube ich, auch das beste Gegenmittel für Burnout oder die beste Prophylaxe für Burnout, weil ich glaube, dann wird es sowas wie Burnout einfach gar nicht geben.
Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also Burnout ist saugefährlich. Ich habe wahnsinnig viele, viele, viele Freunde, die auch 19, 20 sind, die auch ein Unternehmen haben. Und die hatten durch die Bank alle Burnout. Also total krass. Also von heute auf morgen nicht mehr schlafen können. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, immer schlecht, nichts gegessen. Total krass, einfach weil die, also auch wenn dir das, was du machst, so unfassbar viel Spaß macht, das ist ganz wichtig. Immer mal trotzdem eine Pause machen, mal mit der Family, einfach mal rausgehen, einfach mal eine Runde Basketball spielen, ein paar Körbe werfen, was auch immer, aber einfach mal Mensch sein, das darf man auch nicht vergessen, egal wie viel Spaß das macht, weil ich habe festgestellt, wenn ich das mal mache für 3-4 Stunden, dann kann ich danach viel konzentrierter weiterarbeiten. Und das ist ja eigentlich genau das, was du willst. Also du willst ja in relativ wenig Zeit relativ viel schaffen und nicht super viel Zeit investieren und aber halt relativ wenig Produktivität am Ende des Tages aufweisen.
Ja, das beflügelt sich gegenseitig. Ja, richtig. André, wir sind jetzt, glaube ich, schon am Ende unserer Zeit. Es gibt
schade.
Eine Frage, die wir, ja, tatsächlich schade, vielleicht kommst du ja noch ein zweites Mal. Es gibt eine Frage, die wir fortan unseren Gästen immer stellen werden. Und zwar bist du ja gerade zu Gast im Proaktiv-Podcast. Und meine Frage an dich ist, was bedeutet Proaktivität für dich?
Oh, das ist eine gute Frage. Habt ihr euch gut ausgedacht. Was bedeutet proaktiv? Ich glaube, also ehrlicherweise die Definition von proaktiv ist ja normalerweise aus einem selbst heraus selbst handeln, oder? Sehe ich hier richtig, oder? So, ich glaube, dass proaktiv, dass das auf viele Lebensabschnitte von erfolgreichen Menschen abzuwandeln ist, weil Proaktivität bedeutet ja immer, dass du was aus eigener Überzeugung heraus machst, weil du sagst, okay, das fände ich jetzt spannend oder das finde ich scheiße und deswegen setze ich mich jetzt für was ein. Also ist proaktiv für mich eigentlich so ein bisschen ein Wort von Erfolg, von eigener Überzeugung und dann natürlich aber auch von Handlungsfähigkeit, weil du machst ja was, du tust ja proaktiv was dafür, dass sich ein Problem oder vielleicht auch eine Chance ja positiv auf dein Leben ausrichtet. Also das würde ich für mich mal als proaktiv beschreiben, also durchaus ein sehr, sehr positives Wort, was ich mit vielen ja erfolgreichen Leuten und auch Situationen assoziiere.
Mega geile Definition und ja, richtig cool. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du aber auf jeden Fall nochmal hier kurz den Raum, falls du irgendwie noch an unsere Zuhörer etwas mitgeben willst, vielleicht Buchempfehlungen oder vielleicht irgendeine Message oder vielleicht auch irgendwas, ja, wie es jetzt in deinen eigenen Projekten weitergeht, geht, wie man dich erreichen kann und so weiter.
Ja, also ich
teil gern, was du noch auf dem Herzen hast.
Ich glaube, für die Zuschauer ist das, was ich jetzt persönlich mache, eher nicht so wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr euch einfach darauf konzentriert, worauf ihr Bock habt, dass ihr das macht, was ihr wollt, nicht das, was die Leute von euch erwarten. macht nicht unnötige Sachen, um Leute zu beeindrucken, die ihr eh nicht mögt. Das kriege ich bei jungen Menschen immer wieder mit, dass sie dann irgendwelche teuren Autos fahren, um Leute zu beeindrucken, die sie eh nicht mögen. Sondern macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Scheißt bitte wirklich auf andere. So sehr es sich, so doof sich anhört, aber macht euer Ding, lasst euch nichts einreden. Das ist das, was man ja immer wieder hört, aber es stimmt einfach. Und ich glaube, zum Unternehmertum gehört eine wichtige Sache. Und das ist, Unternehmer sind die Menschen, die Sachen ausprobieren und richtig, richtig hart auf die Fresse fallen. Um jetzt mal kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die fallen wirklich hart hin. So, und die haben vielleicht auch keinen Bock mehr aufzustehen. Aber das machen die. Und das machen die nicht nur einmal, sondern zweimal, dann machen sie 100 Mal, dann machen sie 200 Mal. Und das machen sie so oft, bis eben die Idee funktioniert. Und bis auch vielleicht das, worauf man Lust hat, funktioniert. Und bis man sich da mal durchgesetzt hat. Es wirkt immer alles so abstrakt und so fern. Aber meistens ist es tatsächlich einfach nur eine Durchhaltungssache, weil egal wie aussichtslos eine Situation ist, wenn du immer, immer weitermachst und es immer wieder probierst und dich aus den Fehlern lernst und sie dann also dich verbesserst, das anwendest, was du gelernt hast, dann kannst du irgendwann nur erfolgreich werden. Und es ist eine Frage der Zeit. Das kann ich jedem Einzelnen da draußen versprechen. Und das wird dann auf jeden Fall so passieren, wenn du immer weitermachst.
In diesem Sinne, André Braun, vielen, vielen Dank für diese schönen Worte. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin da zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer du das jetzt hörst, falls du jetzt auch das Gefühl hattest, boah, Alter, was der André da redet, ist einfach der absolute Wahnsinn und dir da jetzt jemand einfällt, für den das auch absolut relevant sein könnte, dann würden wir uns mega freuen, wenn du kurz unten auf das Teilen-Symbol klickst, das kurz per WhatsApp oder per E-Mail oder per Instagram einmal weiterschickst. Dadurch erreichen wir noch mehr Leute und helfen noch mehr Leuten, erfolgreiche Unternehmer zu werden. Und ja, also mir hat es wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank, André, dass du heute unser Gast warst.
Friedmann, Florian, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke, André. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.